Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe heute Abend mit meiner Einführung ein leichtes Spiel, da ich Ihnen unseren Gast Marcel Reich-Ranicki nicht vorstellen muss. Nicht, weil er Ihnen allen bekannt ist und auch nicht, weil viele ihn schon bei früheren Veranstaltungen der Literaturhandlung persönlich kennenlernen konnten, sondern, welch ein Glück, weil er sich heute selbst vorstellt mit seiner Autobiografie. Und ich freue mich, dass wir in diesem wunderschönen Haus mit dieser Veranstaltung sind, im Renaissance-Theater. Es war der Ort, an dem Marcel Reich-Ranicki Ende der 30er Jahre Ibsens Hedda Gabler gesehen hat und danach seine erste Kritik verfasst hat. Im Herbst vor 42 Jahren ist Marcel Reich-Ranicki in offiziellem Auftrag von Warschau in die Bundesrepublik gekommen, um nach neuer deutscher Literatur zu suchen. Für ihn sozusagen geheim hatte dieser Besuch noch einen anderen Zweck. Er wollte erkunden, ob es möglich wäre, sich in diesem Land niederzulassen und ob er Chancen hätte, sich hier als Kritiker zu betätigen und auch davon zu leben. Das war vor 42 Jahren. Inzwischen hat die Wirklichkeit diese fragliche Möglichkeit auf das Wunderbarste übertroffen. Auf Erfolge und Überraschungen muss man sich bei Marcel Reich-Ranicki immer gefasst machen, dass er uns nun mit einem solchen Paukenschlag aus diesem Jahrhundert entlässt, dass damit konnte wirklich niemand rechnen. Die Autobiografie ist seit 4 Wochen im Handel und bereits zum 4. Mal verlegt. 225.000 Exemplare sind ausgeliefert. Das sind Fakten. Apropos Fakten, auf der Fokus-Bestseller-Sachbuchliste nimmt das Buch den 1. Platz ein, im Spiegel den 3. Unbeachtet ist es jedenfalls in den Medien nirgendwo geblieben. Mit wenigen Ausnahmen ist es äußerst wohlwollend, meist enthusiastisch rezensiert worden. Weit über die übliche Literaturszene hinaus interessieren sich die Menschen für das Leben von Marcel Reich-Ranicki. Es ist auch exemplarisch für dieses Jahrhundert. Es ist ein Leben im Nationalsozialismus und Kommunismus, das wider alle Wahrscheinlichkeit gerettet wurde. Und ein Jahr nach der Friedenspreisrede Walsers, die das Wegschauen von Atrozitäten aus der Vergangenheit zum neuen, aufgeklärten Stil erheben wollte, konfrontiert dieses Buch Kraft seiner Darstellung genauso unaufdringlich wie eindringlich den Leser eben mit dieser Zeit. Ihm, der Erzählungen und überhaupt die Literatur anderer der Kritik unterzieht, ihm gelingt sein eigener Lebensroman. Das ist schon unwahrscheinlich genug. Man sollte sich über die Wirksamkeit von Literatur keinen Illusionen hingeben, dass er aber mit diesem Buch noch deutsche Leser durch alle Schichten hindurch in seinen Bann zieht, von denen sonst sicher nicht alle freiwillig sich einem jüdischen Schicksal im Dritten Reich widmen würden, das ist jenseits aller Sensationen Aufklärung im besten Sinne. Mit seiner Fülle an historischen Details wird dieses Buch darüber hinaus in die Geschichtsschreibung eingehen und als eine Art Tour d'horizon durch die ost- und westdeutsche Literatur auch die Literaturgeschichte beschäftigen. Marcel Reich-Ranicki hat über die Jahre nicht aufgehört, seine unbedingte Liebe zur deutschen Literatur und Musik zu beteuern, trotz des Leides, das Deutsche ihm und den Seinen angetan haben. In diesen Tagen wird diese Liebe von vielen Menschen hier in diesem Land erwidert. Ich begrüße Marcel Reich-Ranitzky und seine Frau sehr herzlich hier bei uns.
Meine Damen und Herren, ich habe für heute Abend einige Berliner Kapitel aus diesem Buch ausgewählt. Es war nicht leicht, Berliner Kapitel auszuwählen, weil weit über die Hälfte des Buches in Berlin spielt. Es ist ja beinahe ein Berlin-Buch geworden, zum großen Teil jedenfalls. Und da wir in einem Theater sind und wie eben Frau Rachel Salamander richtig gesagt hat, dass jenes Theater ist, in dem ich nach einer Vorstellung der Hedda Gabler mit Hilde Hildebrandt in der Titelrolle eine Kritik geschrieben habe, nur für mich selber. Der Kritik folgte eine zweite, ich weiß nicht mehr worüber, und dann habe ich aufgehört, Kritiken so nur für mich selber monologisch zu produzieren. Ich beginne mit einem langen Kapitel, das ich etwas gekürzt lesen werde, weil es einfach nicht so viel Zeit da ist. Der Titel des Kapitels lautet »Die schönste Zuflucht«, Doppelpunkt, das Theater. Auf den Programmheften der Berliner Staatstheater prangt in diesen Jahren das Hakenkreuz. Und doch hatten wir es damals mit einer wahren Blütezeit der deutschen Bühnenkunst zu tun. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei es gleich gesagt, jene, die 1933 die Macht an sich gerissen hatten, erscheinen deshalb nicht in milderem Licht und die Kluft, die sich zwischen dem von ihnen beherrschten und terrorisierten Land und der zivilisierten Welt aufgetan hatte, wurde durch die Leistungen der Künstler, die die nationalsozialistische Kulturpolitik beharrlich ignorierten und die sich ihr auf vorsichtige Weise widersetzten, nicht um ein Deut kleiner. Denn die Aufführungen in den Berliner Opernhäusern, im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und in einigen anderen Theatern sowie die Konzerte, zumal die der Berliner Philharmoniker mit Wilhelm Furtwängler an der Spitze, vermochten die Tyrannei nicht zu mindern. Aber sie haben das Leben vieler Menschen erträglicher, ja sogar schöner gemacht. Und eben auch mein Leben. Was habe ich vom Theater, das in diesen Berliner Jahren einen beträchtlichen Teil meines Lebens ausmachte, denn erwartet? Bertolt Brecht, der nicht müde wurde zu wiederholen, er wolle mit Hilfe des Theaters die Menschen aufklären und erziehen, wusste schon, warum er andererseits mit provozierendem Nachdruck darauf hinwies, was letztlich das wichtigste Geschäft des Theaters sei, nämlich die Leute zu unterhalten. Habe auch ich mir vom Theater vor allem Unterhaltung und Ablenkung in düsterer Zeit erhofft? Nicht mehr. Vielleicht doch. Sollte ich etwa Schutz gesucht haben? Dies aber würde bedeuten, dass meine kaum zu überschätzende Begeisterung für das Theater sehr wohl mit dem neuen Regime zu tun hatte. Nicht obwohl, sondern weil Barbaren in Deutschland herrschten, benötigte ich dringend ein Asyl. Gelegentlich wurde vermutet, ich sei zur Literatur durch den Bühneneingang gekommen. Das ist nicht ganz richtig. Wahr ist vielmehr, dass es sich hier um einen wechselseitigen Prozess handelte. Die Literatur hatte mich zum Theater getrieben und das Theater zur Literatur. Beide zusammen boten mir, was ich dringend brauchte, worauf ich in wachsendem Maße angewiesen war. Beistand und Zuflucht. So bewährte sich mitten im Dritten Reich die deutsche Literatur zusammen mit dem Berliner Theater als der Elfenbeinturm des halbwüchsigen Juden. Ins Kino ging ich selten. Eines meiner aufregendsten Filmerlebnisse war Willy Forss Maskerade mit Paula Wessely. Diesen Film, der den Ruf eines Meisterwerks hatte, wollte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Doch der Grund meiner Aufregung hatte nichts mit seiner Qualität zu tun. Vielmehr war Maskerade laut polizeilicher Vorschrift für Jugendliche unter 18 Jahren nicht zugelassen. Ich aber zählte 1934 alles in allem 14 Jahre. An den Kassen der kleinen Berliner Kinos saßen in der Regel deren Inhaber. Sie dachten nicht daran, sich um das Alter der Besucher zu kümmern. Ihnen war nur daran gelegen, möglichst viele Eintrittskarten zu verkaufen. Auf jeden Fall zog ich mir meinen einzigen Anzug mit langen Hosen an und band mir einen Schlips um. Aber von Zeit zu Zeit gab es in den Kinos, so wurde in der Schule gemunkelt, überraschende Polizeikontrollen. Und die Halbwüchsigen, die es wagten, behördliche Anordnungen zu umgehen, wurden angeblich streng bestraft. Wie würde man, fragte ich mich ängstlich, mit jugendlichen Missetätern verfahren, die obendrein noch Juden waren? So sah ich zitternd und zugleich entzückt Willy Forss Maskerade. Aber ich hatte Glück, denn weder damals noch später, von nun an interessierten mich fast ausschließlich Filme, die nur für Erwachsene zugelassen waren, habe ich die Kontrolle, vor der ich mich immer so fürchtete, erleben müssen. Die Polizei hatte in jenen Jahren offenbar andere Aufgaben, als sich um die Überprüfung des Kinopublikums zu kümmern. Als Paula Wesselys Partner sah man in diesem besonders schönen Film Adolf Wohlbrück, einen Schauspieler jüdischer Herkunft, der in Österreich lebte und kurz darauf nach England emigrierte, wo er unter dem Namen Anton Walbrook erfolgreich war. Er gehörte zu den vielen bedeutenden Regisseuren und Schauspielern, auf die das deutsche Theater jetzt verzichten musste. Max Reinhardt, Leopold Jessner und Erwin Piscator, Marlene Dietrich, Elisabeth Bergner und Lili Palmer, Albert Wassermann, Ernst Deutsch und Fritz Kortner, Tilla Durieux, Luzi Mannheim und Grete Mosheim, Therese Giese, Helene Weigel und Rosa Valetti, Ernst Busch, Alexander Granach, Peter Lorre und Max Pallenberg, sie alle. Und viele andere, deren Namen mittlerweile schon vergessen sind, mussten emigrieren, weil sie Juden oder jüdischer Herkunft waren oder weil sie, wie Marlene Dietrich, im Dritten Reich unter keinen Umständen leben wollten. Doch war in der Weimarer Republik die Zahl der Originellen, der bedeutenden Regisseure, Schauspieler und Bühnenbildner ungewöhnlich groß gewesen. An denjenigen, die in Deutschland geblieben waren, zeigten sich die nationalsozialistischen Kulturpolitiker sofort interessiert, auch wenn sie eine linke oder gar kommunistische Vergangenheit hatten, wie der Schauspieler Heinrich George, wie der Regisseur Erich Engel, wie der Bühnenbildner, wie die Bühnenbildner Traugott Müller und Kaspar Neher, oder wenn sie jüdisch versippt waren, wie die Schauspieler Hans Albers, Paul Bild, Theo Lingen und Paul Henkels. Denn Denn dem Dritten Reich war sehr daran gelegen, das hohe Niveau des Berliner Theaterlebens vor 1933 aufrechtzuerhalten. Das ist zum Teil gelungen. Allerdings nur zum Teil. Weil es die meisten Berliner Bühnen ab 1933 zu bieten hatten, war in der Regel mittelmäßig. Aber im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und im angeschlossenen kleinen Haus, die beide von Gustav Gründgens geleitet wurden, ihn hatte 1928 Max Reinhardt nach Berlin geholt, sowie im Deutschen Theater und in den Kammerspielen, deren Direktor Heinz Hilpert war, der noch unlängst Reinhardts engster Mitarbeiter und erster Regisseur gewesen war, wurde die Theaterkultur der Weimarer Republik auf eindrucksvolle, bisweilen auf glanzvolle Weise kontinuiert. Ähnliches gilt für die Staatsoper unter den Linden, an der ein ungewöhnlicher Fall, der Jude Leo Blech bis 1937 als Generalmusikdirektor tätig sein durfte. Was sich auf diesen Bühnen abspielte, hatte mit den Wünschen der Kulturpolitiker des Dritten Reichs, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, nichts gemein. Gründgens, und das muss ihm hoch angerechnet werden, hat aus dem Haus am Gendarmenmarkt eine Insel gemacht, die in den Jahren des Terrors Unterschlupf für die besten Bühnenkünstler bot, zumal für jene, denen das Regime meist nicht ohne Grund misstraute. So konnte, um sich auf dieses Beispiel zu beschränken, der Regisseur Jürgen Fehling, der vom jetzt verfemten und geächteten Expressionismus herkam und aus dem Ensemble Leopold Jessners stammte, er konnte im Haus von Gründgens sein außerordentliches Talent entfalten. So dominierte in den führenden Berliner Theatern nach wie vor der Geist der 20er Jahre. Lohnt es sich heute, darüber zu schreiben? Vielleicht nur, um erkennbar zu machen, was mich wirklich traf, berührte und aufregte. Es waren zunächst und vor allem und immer wieder die Komödien und noch höherem Maße die Tragödien Shakespeares. Und es waren Dramatiker wie Lessing, Goethe und Schiller, Kleist, Büchner und Grabbe, Raimund und Nestroy, Grillparzer und Hebbel, sowie schließlich Gerhard Haupt. Suchte ich etwa mitten im Dritten Reich das andere Deutschland? Nein, auf diese Idee kam ich gar nicht. Aber von einer feindlichen, bestenfalls frostigen Welt umgeben, sehnte ich mich, bewusst und unbewusst, nach einer Gegenwelt. Und ich fand eine deutsche Gegenwelt. Später hat man manche Inszenierungen an den führenden Berliner Bühnen als Widerstandsleistungen gegen die Nazis gerühmt. Hat es denn derartiges wirklich gegeben? 1937 wurde am Deutschen Theater Schillers Don Carlos aufgeführt. Albin Skoda spielte den Carlos und Ewald Balser den Marquiposa. Über diese Aufführung wurde damals viel geredet und gemunkelt. Doch was Aufsehen erregte, war nicht etwa ihre Qualität, die übrigens niemand bezweifelte, sondern ein etwas unheimlicher Umstand. Allabendlich gab es nach Posas Worten: geben Sie Gedankenfreiheit, so lauten Beifall, dass es vorerst unmöglich war, die Vorstellung fortzusetzen. Der Darsteller des Königs musste ziemlich lange warten, bis sich das Publikum beruhigte und er endlich die Worte »sonderbarer Schwärmer« sprechen konnte. War das mehr als Beispiel, als Beifall für Schillers Verse und Balsers Rezitationskunst? War das wirklich eine Demonstration gegen den Staat der Nazis. Ja, sehr wahrscheinlich. Nur wäre es lächerlich anzunehmen, das sei den Machthabern entgangen. Goebbels hat sich über diese Inszenierung in seinem Tagebuch anerkennend geäußert und der Reichsdramaturg Rainer Schlösser soll gesagt haben, nach den viel zitierten Worten Posers habe das Publikum schon zu Schillers Lebzeiten kräftig applaudiert. Der Don Carlos konnte 32 Mal gespielt werden. Als Höhepunkt der Auseinandersetzung des Staatstheaters mit der nationalsozialistischen Herrschaft gilt Jürgen Fehlings Inszenierung von Richard III. Mit Werner Krauss. Ich war bei der Premiere am 2. März 1937 dabei. Ich werde diese Vorstellung nicht vergessen, die schauspielerische Leistung von Werner Krauss, ebenso wenig wie die radikale Regiekonzeption Fehlings. Er hat die Geschichte des Zynikers und des herrschsüchtigen Verbrechers in der Tat so inszeniert, dass sie auf Hitler und auf die Verhältnisse in der deutschen Gegenwart bezogen werden konnte. Zumal entsprechende Textstellen besonders hervorgehoben wurden, etwa: Schlimm ist die Welt, sie muss zugrunde gehen, wenn man muss schweigend solche Ränke sehen. Die Leibgarde des frevelhaften Königs trug schwarz-silberne Uniformen, die an jene der SS denken ließen, und die Mörder des Herzogs von Clarence waren in braunen Hemden und Schaftstiefeln zu sehen und erinnerten wiederum an die SA. Großartig und verblüffend war das Finale. Nach den Worten, das Feld ist unser und der Bluthund tot, wurde es vollkommen dunkel auf der Bühne und im Zuschauerraum. Nach wenigen Augenblicken gingen alle Lichter plötzlich an, auch im Zuschauerraum. Die Soldaten auf der Bühne sanken in die Knie und stimmten ein gewaltiges Te Deum an, das von allen Seiten des Saales zu hören war. Was Fehling ohne Shakespeares Text zu ändern oder zu ergänzen und ohne etwa eine neue Übersetzung zu verwenden, mit dieser Inszenierung im Senate, ist unzweifelhaft. Es fragt sich nur, ob die angestrebte Tendenz von den Zuschauern auch wirklich verstanden wurde oder vielleicht bloß von jenen, die ohnehin Gegner des Regimes waren. Ihnen haben die antinazistischen Akzente und die verschiedenen Anspielungen nicht nur im Richard III., sondern mitunter auch in den Aufführungen anderer klassischer Dramen Genugtuung und oft diebische Freude bereitet. Aber haben sich diese mehr oder weniger pfiffigen, meist riskanten und gefährlichen Seitenhiebe und Nadelstiche, die oft an kabarettistische Praktiken erinnerten, denn wirklich gelohnt? Ganz sicher bin ich nicht, zumal derartiges, und man sollte es nicht übersehen, leider auch unerwünschte Folgen hatte. Die Tatsache, dass manche Aufführungen richtiger, dass die in manchen Aufführungen enthaltenen Akzente gegen das Dritte Reich geduldet wurden, hat man nicht selten als Zeichen der mittlerweile gewonnenen Selbstsicherheit des neuen Regimes, ja sogar einer gewissen Großzügigkeit gedeutet. Denn das ist absolut sicher. Es wäre absurd zu vermuten, hier und da sei es gelungen, die Nazis übers Ohr zu hauen. Was der Zensor nicht versteht, und das gilt für alle Diktaturen, versteht das Publikum erst recht nicht. Nur hält es der Polizeistaat bisweilen für opportun, nicht einzuschreiten. Natürlich waren gerade mir diese Augenzwinkern, diese heimlichen und unheimlichen Proteste gegen die Tyrannei nicht gleichgültig. Aber das Risiko, das die mehr oder weniger rebellierenden Bühnenkünstler auf sich nahmen, ich hatte schon Menschen gesehen, die im Konzentrationswesen waren, und ich konnte diesen Eindruck nicht verdrängen, schien mir in keinem Verhältnis zu den realen Ergebnissen zu stehen. Wie ehrenwert diese Proteste auch waren, ich glaubte nicht, sie wären imstande gewesen, auch nur das Geringste zu verändern. Was also konnte das Theater im Dritten Reich leisten? Was dem Zuschauer bieten? Bestimmt nicht politische Aufklärung. Vielleicht aber dasselbe, was ich ihm, dem Theater damals, unter anderem verdankte. Man könnte es Kräftezuwachs nennen. Zu den Shakespeare-Dramen, die ich schon kannte, gehörte Romeo und Julia nicht. Und da ich von der Freikarte, die mir eine Tante spendierte, erst im letzten Augenblick erfuhr, konnte ich das Stück nicht mehr lesen oder mich wenigstens in einem Schauspielführer informieren. Vielleicht hing es auch mit dieser Ahnungslosigkeit zusammen, dass mich Romeo und Julia fast aus der Fassung brachte, fast bis zur Sprachlosigkeit, dass mich dieses Stück damals so tief getroffen hat, wie später nur noch eine einzige Shakespeare-Tragödie, Hamlet. Mit der Qualität der Aufführung konnte dies wohl kaum zu tun haben. Die Aufführung war, wenn ich mich recht entsinne, eher ordentlich als hervorragend. Den Romeo gab Wolfgang Liebeneiner, der in den nächsten Jahren als Regisseur und als Filmschauspieler sehr erfolgreich werden sollte. Warum also hat mich dieser Theaterabend so aufgewühlt? Ich hatte schon viele Romane und Erzählungen, Gedichte und Dramen gelesen, in deren Mittelpunkt die Liebe stand. Doch waren sie für mich, der ich noch nicht die geringsten erotischen Erfahrungen gemacht hatte, etwas Abstraktes geblieben. Erst an diesem Abend begriff ich, was Liebe ist. Weil das Theater sinnlicher und anschaulicher ist als die Texte selbst der schönsten Novellen oder Balladen? Nicht nur. Ich spürte, was Romeo und Julia von den anderen literarischen Werken unterschied. Es war zunächst einmal Shakespeares unheimliche Radikalität, die Unbedingtheit seiner Behandlung dieses Themas. Zum ersten Mal habe ich verstanden, oder vielleicht nur geahnt, dass die Liebe eine Sucht ist, die keine Grenzen kennt, dass das Außer-sich-Sein der von ihr Beglückten und Heimgesuchten zu einer Raserei führt, die der ganzen Welt Trotz bietet, zu bieten versucht. Ich habe gespürt, dass die Liebe ein Segen ist und ein Fluch, eine Gnade und ein Verhängnis, wie von einem Blitz wurde ich von der Entdeckung getroffen, dass Liebe und Tod zueinander gehören, dass wir lieben, weil wir sterben müssen. Damals, vor über 60 Jahren, hätte ich die Ursache dieser überwältigenden Wirkung, die Shakespeares Romeo und Julia auf mich ausgeübt hat, natürlich nicht zu erklären vermocht. Ich konnte nicht wissen, dass ich nur wenige Jahre später die bedrohliche Nähe, die grausame Nachbarschaft von Liebe und Tod selber erleben würde, dass mir ein Erlebnis bevorstand, so herrlich wie schrecklich. Zu lieben, ohne auch nur für einen Augenblick die höchste Todesgefahr vergessen zu können und also liebend die Nähe des Todes zu ertragen. Was bleibt von Kunst? Robert Musil hat diese Frage gestellt und gleich lapidar beantwortet. Wir als Geänderte bleiben. Ich zögere nicht zu sagen, Romeo und Julia hat mich geändert. Und Shakespeares Tragödie des Intellektuellen ebenfalls, also die Geschichte vom Dänenprinzen Hamlet. Werner Kraus habe ich bewundert, Käthe Dorsch beinahe verehrt und Käthe Gold geliebt. Gustav Gründgens indes hat mich nahezu hypnotisiert. Damit will ich nicht sagen, er sei der größte deutsche Schauspieler in der Zeit meiner Jugend gewesen. Als solcher gilt meist Werner Kraus. Aber keiner stand mir so nahe, keiner interessierte mich so sehr wie Gründgens. Das hat mit den Zeitumständen zu tun. 1934 wurde er, kaum 34 Jahre alt, von Göring zum Intendanten der staatlichen Schauspiele in Berlin ernannt. Es gelang ihm in verhältnismäßig kurzer Zeit aus dem Haus am Gendarmenmarkt Deutschlands bestes Theater zu machen. Damit hat er, das kann man gar nicht bezweifeln, dem Staat Adolf Hitlers gedient. Aber er hat zugleich, und auch das ist sicher, jenen gedient, die an der Herrschaft der Nationalsozialisten litten und mitten im Dritten Reich Trost und Hilfe suchten, im Theater, zumal bei den Klassikern. Und nicht zuletzt, er hat das Leben von Menschen gerettet, die damals aufs Höchste gefährdet waren. Doch was mich reizte und irritierte, das war nicht etwa die imponierende Arbeit des Intendanten und des Regisseurs Gründgens, das war vielmehr seine schauspielerische Leistung. Ach, wie haben sie mich alle beeindruckt, Werner Krauss, Emil Jannings, Eugen Klöpfer, Heinrich George, Friedrich Kaisler. Sie alle hatten ihre künstlerische Laufbahn im Kaiserreich begonnen und waren schon damals erfolgreich, ja, zum Teil sogar berühmt. Ich schätzte sie außerordentlich, aber als bewundernswerte, doch aus einer früheren Epoche stammende Mimen. Gründgens war jünger als sie. Er, den nicht das wilhelminische Deutschland geprägt hatte, sondern die Weimarer Republik, schien mir auch ungleich moderner. Um die ihrer Ansicht nach dekadente Großstadtkultur und das, was sie für verdorben, verächtlich und verwerflich hielten, zu charakterisieren, haben sich die Nationalsozialisten oft der Vokabel Asphalt bedient. Sie sprachen von der Asphaltpresse, der Asphaltkultur und am häufigsten von der Asphaltliteratur. Obwohl es Goebbels war, der diesen Begriff, wenn nicht erfunden, so gewiss popularisiert hat, habe ich ihn gern, er gefällt mir. Sollte mich jemand heute als einen Asphaltliteraten bezeichnen, es würde mich nicht beleidigen, sondern freuen. Große Literatur ist immer schon in Großstädten entstanden. Die Schriftsteller, die ich liebe, kommen aus Stratford, aus Neuruppin, aus Auteuil oder Augsburg, aber berühmt wurden sie in London, in Berlin oder Paris. In Gründgen sah ich den typischen Repräsentanten der Kultur der 20er Jahre, eben der Asphaltkultur, der er im Dritten Reich treu blieb. Mit dem Geist der Nationalsozialisten und dem Stil, der ihnen vorschwebte, hatte der Schauspieler Gründgens, der noch unlängst mit Erich Gamann verheiratet und mit Klausmann befreundet gewesen war, nichts gemein. Mehr noch, ich hielt ihn für den Antityp der Zeit. Nicht Blut und Boden verkörperte er, wohl aber das Morbide und das Anrüchige, das Zwielichtige. Nicht die Helden spielte er und auch nicht die Gläubigen, sondern die Gebrochenen und die Degenerierten, die Schillernden. Er war ein Narziss und ein Neurastheniker, der Rollen bevorzugte, die es ihm ermöglichen, das Narzisstische und das Neurasthenische zu verdeutlichen und zu akzentuieren. Seine Kunstauffassung, seine antiheroische Haltung, seine Vorliebe für die Zweifler, die Ironiker und die Skeptiker, das war alles genau das Gegenteil von dem, was die Nazis anstrebten, was sie lauthals verkündeten. Eben das glaubte ich zu spüren, sobald ich Gründgens auf der Bühne oder auf der Leinwand zu sehen bekam. Zumal als Don Juan in Grabes, Don Juan und Faust oder als Prinz in der Emilia Galotti. Doch nirgends kam es stärker zum Vorschein als in seinem Hamlet. Der Höhepunkt der künstlerischen Laufbahn von Gründgens war, da ist man sich einig, der Mephisto in beiden Teilen des Faust. Sicher, kein anderer Schauspieler unseres Jahrhunderts kann in dieser Rolle mit Gründgens verglichen werden. Ich werde seinen Mephisto nie aus dem Gedächtnis verlieren. Aber für mich, der ich als Jude im Dritten Reich lebte und dem die Angst in den Gliedern saß, war sein Hamlet von 1936 noch wichtiger. Es wurde schon oft gesagt, dass jede Generation im Hamlet sich selber gesucht und gefunden hat, die eigenen Fragen und Schwierigkeiten, die eigenen Niederlagen. Auch ich habe Züge und Umrisse meiner Existenz im nationalsozialistischen Deutschland im Hamlet wiedererkannt, dank Gründgens. Er spielte einen Jungen, einen vereinsamten Intellektuellen, der von des Gedankens Blässe angekränkelt, isoliert ist. Man sah einen passionierten Bücherleser und Theaterenthusiasten, der in eine Außenseiterposition gerät. Hamlets Worte, die Zeit ist aus den Fugen und Dänemark ist ein Gefängnis, hatte Gründgens, so schien es mir jedenfalls, besonders hervorgehoben. In diesem Königreich Dänemark, einem Polizeistaat, werden alle von allen ausspioniert. Der Minister Polonius traut nicht seinem Sohn Laertes, der sich nach Paris begeben hat. Er schickt ihm einen Agenten nach, der ihn bespitzeln soll. Die Königin soll mit ihrem Sohn Hamlet sprechen, aber auch ihr kann der Staat nicht trauen. Der Minister belauscht persönlich die Unterredung. Besonders verdächtig ist Hamlet. Er liest und denkt zu viel und überdies ist er gerade aus dem Ausland zurückgekehrt. Man holt rasch zwei Hofleute, Rosenkranz und Güldenstern, die mit ihm aufgewachsen sind und daher für geeignet gehalten werden, ihn zu erspähen. So heißt es in der Schlegeltik-Übersetzung, ihn zu erspähen. Er ist ein Mann, dessen Existenz, anders als die seiner Zeitgenossen, von seinem Geist bestimmt wird, von seinem Gewissen. Er beklagt sich, Gewissen mache feige aus uns allen und erklärt, nur reden will ich Dolche, keine brauchen. Gleichwohl erdolcht er Polonius. Er ist der Welt, in der er lebt, überlegen und ihr zugleich nicht gewachsen. Nachdem ich Gründgens gesehen hatte, habe ich jede Szene des Hamlet anders gelesen als zuvor. Vor allem als Tragödie des Intellektuellen inmitten einer grausamen Gesellschaft und eines verbrecherischen Staates. Haben die Theaterbesucher dieses Stück und die Aufführung ähnlich wie ich verstanden? Wohl nur eine kleine Minderheit. Aber konnte es den Nazis, zumal ihren Kulturpolitikern und Journalisten entgehen, dass dieser Hamlet auch als politisches Manifest, als Protest gegen die Tyrannei in Deutschland verstanden werden konnte? Nein, natürlich nicht. Im Völkischen Beobachter erschien ein ganzseitiger Artikel, in dem die Hamlet-Interpretation von Gründgens mit damals als Schimpfworte verwendeten Vokabeln, dekadent, neurasthenisch, intellektuell, bedacht und als antinationalsozialistisch geächtet wurde. Gründgens floh sofort in die Schweiz, da er Verfolgungen befürchtete, auch im Zusammenhang mit seinen homosexuellen Neigungen und Praktiken. Doch Göring forderte ihn zur Rückkehr auf und garantierte ihm seine persönliche Sicherheit. Bald war Gründgens wieder in Berlin. So hat mich von allen Schauspielern, die ich in meiner Jugend sehen konnte, gerade jener am stärksten fasziniert, der Görings Schützling war und der 1936 zum preußischen Staatsrat ernannt wurde. Das wäre in gekürzter Fassung dieses Kapitel über das Theater im Dritten Reich. nun etwas anderes aus jener Zeit. Verhaftung, Misshandlungen und Folterungen ließen die Zahl der unverbesserlichen Optimisten rasch kleiner und die der Auswanderer immer größer werden. Im August 1938 wurde zum Entsetzen nicht nur der Juden die namentliche Kennzeichnung offiziell eingeführt. Jüdinnen wurde ein zusätzlicher Vorname aufgezwungen, Sarah, den Juden der Name Israel. Überdies wurden die Pässe der Juden auf allen Seiten mit einem großen J gestempelt. Zu den dramatischen und meist grausamen Vorgängen kamen solche hinzu, die unblutig waren, weil sie anderes bezweckten. Sie sollten nicht so sehr einschüchtern, als vor allem demütigen. In den Parks und Grünanlagen gab es nunmehr gelbe Bänke mit der Aufschrift »Nur für Juden«. Es versteht sich, dass es nur wenige und ungünstig gelegene Bänke waren. In vielen Berliner Restaurants und Kaffeehäusern, in Hotels und Badeanstalten wurden Aufschriften »Juden sind hier unwillkommen« oder »Judeneintritt verboten« angebracht. Es gab auch Lokale, in denen man es vorzog, auf solche Aufschriften am Eingang zu verzichten und stattdessen denjenigen Juden, die es wagten, diese Lokale dennoch zu betreten, manchmal waren es übrigens Argentinier oder Spanier, die man für Juden hielt, und man vorzog, auf solche Aufschriften am Eingang zu verzichten und stattdessen denjenigen Juden, die es wagten, diese Lokale dennoch zu betreten, leere Tassen hinzustellen, bisweilen mit einem Zettel »Juden raus«. In manchen deutschen Städten waren die Verbotsschilder schon am Ortseingang zu sehen. Eine große Rolle spielten in dieser Zeit die außenpolitischen Erfolge der Reichsregierung. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 schien das Regime auf lange Sicht stabilisiert. Gleichwohl stieg die Zahl der Juden, die ihre Immigration vorbereiteten, nur langsam an. Auch meine Schwester und ihr Mann Gerhard Böhm bemühten sich endlich, Deutschland zu verlassen. Sie wollten nach England. Es war ein vager Plan, für den selbst die geringsten Voraussetzungen fehlten. Und sie wollten, sollte ihnen die Emigration gelingen, mich nachkommen lassen. Aber die deutschen Behörden hatten mit mir anderes im Sinn. Am 28. Oktober 1938 wurde ich frühmorgens, noch vor 7 Uhr, von einem Schutzmann, der ebenso aussah wie jene Polizisten, die auf den Straßen den Verkehr regelten, energisch geweckt. Nachdem er meinen Pass genauestens geprüft hatte, händigte er mir ein Dokument aus. Ich würde, las ich, aus dem Deutschen Reich ausgewiesen. Ich sollte mich, ordnete der Schutzmann an, gleich anziehen und mit ihm kommen. Aber vorerst wollte ich den Ausweisungsbescheid noch einmal lesen. Das wurde genehmigt. Dann erlaubte ich mir, etwas ängstlich einzuwenden. In dem Bescheid sei doch gesagt, ich hätte das Reich innerhalb von 14 Tagen zu verlassen und überdies könne ich auch Einspruch einlegen. Für solche Spitzfindigkeiten war der auffallend gleichgültige Schutzmann nicht zu haben. Er wiederholte streng, nein, sofort mitkommen. Dass ich alles, was ich in dem kleinen Zimmer besaß, zurücklassen musste, versteht sich von selbst. Nur 5 Mark durfte ich mitnehmen und eine Aktentasche. Aber ich wusste nicht recht, was ich in ihr unterbringen sollte. Ich steckte in der Eile nur ein Reservetaschentuch ein und vor allem etwas zu lesen. Ich war gerade mit Balzacs Roman »Die Frau von 30 Jahren« beschäftigt. Den nahm ich also mit. Sehr aufgeregt war ich offenbar nicht, denn ich dachte noch daran, meine Eintrittskarte für die nächste Premiere am Gendarmenmarkt, gegeben wurde Shaws Arzt am Scheideweg mit Gründgens und Werner Krauss in den Hauptrollen, meiner Zimmerwirtin zu schenken. Nebenbei bemerkt, es ist mir nicht viel entgangen. denn trotz der prominenten Besetzung war es, wie ich später hörte, eine nur mittelmäßige Aufführung. Der Schutzmann ging mit mir eher gemächlich durch die noch dunklen Straßen. Viele Menschen eilten zur Arbeit, die Straßenbahn fuhr wie immer, die Läden wurden schon geöffnet, der Alltag begann, ein Berliner Tag wie jeder andere, nur nicht für mich. Warum? Jemand musste mich verleumdet haben, denn ohne dass ich etwas Böses getan hätte, bin ich verhaftet. Ja, tatsächlich, ich wurde abgeführt. Aber es dauerte nicht lange und wir, der Schutzmann und ich, waren am Ziel im Polizeirevier meines Stadtteils. Ich sah mich gleich inmitten von 10 oder vielleicht 20 Leidensgenossen. Es waren Juden und nur Männer, alle älter als ich, der 18-Jährige. Sie sprachen tadellos Deutsch und kein Wort Polnisch. Sie waren in Deutschland geboren oder als ganz kleine Kinder hergekommen und hier zur Schule gegangen. Doch hatten sie allesamt, das erfuhr ich bald, aus irgendwelchen Gründen einen polnischen Pass, ebenso wie ich. Wir mussten eine oder zwei Stunden warten, dann wurden wir in Grüne Minas zu einem Sammelplatz, es war eine höhere Polizeidienststelle am Sophie-Charlotte-Platz, abtransportiert. Unter freiem Himmel standen dort schon Hunderte von Juden, die, wie sich rasch herausstellte, ebenfalls polnische Staatsangehörige waren. Jetzt begriff ich, dass meine Vermutung falsch gewesen war. Nein, niemand hatte mich verleumdet, aber ich gehörte einer Gruppe an, die verurteilt war. Zunächst nur zur Deportation. Es handelte sich um die erste von den Behörden organisierte Massendeportation von Juden. Ausgewiesen wurden aus Berlin nur Männer, aus anderen deutschen Städten auch Frauen. Insgesamt waren es rund 18.000 Juden. Erst am späten Nachmittag, als es schon dunkel war, brachte man uns zu einem Nebengleis des Schlesischen Bahnhofs. Dort wartete ein langer Zug, alles war genau vorbereitet, alles lief ruhig ab. Es wurde weder gebrüllt noch geschossen. Offensichtlich sollte die Aktion der Bevölkerung nicht auffallen. Wohin der Zug fuhr, sagte man uns nicht. Doch bald war klar, dass die Fahrt in Richtung Osten ging, also zur polnischen Grenze. Wir froren, denn die Waggons waren nicht geheizt, aber jeder hatte einen Sitzplatz. Verglichen mit späteren Transporten waren es noch menschliche, ja nahezu luxuriöse Bedingungen. Ich las den Balzac-Roman, der mir schlecht vorkam, der mich überhaupt nicht interessierte. Ob ich vielleicht, fragte ich, mich zu aufgeregt sei, um einen Roman zu lesen, oder ob er wirklich nicht viel tauge. Ich hatte, wie man sieht, noch keine sehr ernsten Sorgen. An der deutschen Grenze mussten wir aus den Waggons steigen und uns in Kolonnen aufstellen. Es war vollkommen dunkel, man hörte laute Kommandos, zahlreiche Schüsse, gellende Schreie. Dann kam ein Zug an, es war ein kurzer polnischer Zug, in den uns die deutschen Polizisten brutal hineinjagten. In den Waggons war es drängend voll, sofort wurden die Türen kräftig zugeschlagen und plombiert, der Zug fuhr ab. Jetzt blieben wir, die Ausgewiesenen, unter uns, darunter auch Frauen aus verschiedenen Städten. Sie hatte man meist mitten in der Nacht verhaftet. Ihnen wurde häufig nicht erlaubt, sich anzuziehen. Sie waren nur mit einem Nachthemd und einem Mantel bekleidet. Dicht vor mir stand ein dunkelhaariges Mädchen aus Hannover, wohl 20 Jahre alt. Mit Tränen in den Augen stellte sie mir Fragen, die ich nicht beantworten konnte. Es wurde immer enger, plötzlich streichelte sie mich und drückte meine Hand an ihre Brust. Ich war überrascht, ich wollte etwas sagen. Jemand schob mich weg, sie rief mir zwei, drei Worte zu, vielleicht war es eine Adresse. ich habe sie nicht verstanden. Was würde in Polen aus mir werden? Je mehr wir uns dem vorerst unbekannten Ziel der Reise näherten, desto mehr irritierte mich die einfache Frage nach meiner Zukunft. Sie schien mir genauso düster, genauso undurchschaubar wie die Wälder, durch die wir jetzt langsam fuhren. Ruckartig hielt der Zug. Wir waren im polnischen Grenzort angelangt, durften aber nicht aufsteigen. Erst nach einigen weiteren Stunden wurden die plombierten Waggontüren geöffnet. Was sollte ich in dem Land machen, das mir vollkommen fremd war, dessen Sprache ich zwar verstand, doch nur mühselig und kümmerlich sprechen konnte? Was sollte ich in Polen anfangen, ich, der ich keinen Beruf hatte und auch keine Chance sah, dort einen zu erlernen? Mein Gepäck, das war jene Aktentasche mit dem Balzac-Roman und dem Reservetaschentuch. Aber ich habe noch etwas auf die Reise mitgenommen, was freilich unsichtbar war. Daran dachte ich nicht in jenem kalten Eisenbahnzug, der mich aus Deutschland deportierte. Ich konnte damals nicht ahnen, welche Rolle in meinem künftigen Leben diesem unsichtbaren, diesem, wie ich befürchtete, jetzt unnützen und überflüssigen Gepäck dereinst zufallen würde. Denn ich hatte aus dem Land, aus dem ich nun vertrieben wurde, die Sprache mitgenommen, die deutsche, und die Literatur, die deutsche. Ich danke. Jetzt ein Ausschnitt aus einem Kapitel, das gewissermaßen mit dem, was ich eben vorgelesen habe, korrespondiert. Wenn mich damals, 1945, jemand gefragt hätte, welchen Beruf ich ausüben möchte und wo ich zu leben gedenke, wie ich mir also meine Zukunft vorstelle, ich glaube, ich hätte mich bemüht, meine Ratlosigkeit zu verbergen und wäre schließlich die Antwort schuldig geblieben. Der Auslandszensur, die meine ganze Zeit in Anspruch nahm, ich hatte in der Auslandspostzensur gearbeitet, meine ganze Zeit in Anspruch nahm, wurde ich rasch überdrüssig. Der Krieg war beendet. Vom Frieden spürte man zunächst nicht viel, aber natürlich würde man die Postzensur früher oder später auflösen. Es war höchste Zeit, mir zu überlegen, was aus mir werden solle. Doch zu meiner Überraschung erfuhr ich, es war im Jahre 1945, dass es in Warschau noch jemanden gab, der sich Gedanken über meine Zukunft macht. Im Ministerium für öffentliche Sicherheit, dem die Zensur unterstand, hatte ein Major von mir gehört. Er interessierte sich für mich und zwar im Namen der Institution, in der er arbeitete, des polnischen Geheimdienstes, genauer der Auslandsabteilung des Nachrichtendienstes. Verwunderlich war das nicht, denn man suchte jetzt in der Armee Leute, womöglich junge Intellektuelle, die Fremdsprachen beherrschten und die sich im Ausland, mal in Deutschland, auskannten. Wenn ich mich damals noch im Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland, dem Ruf polnischer Behörden, im Auslandsnachrichtendienst zu arbeiten, verweigert oder entzogen hätte, ich hielt es für einen Fleck in meiner Biografie. Ich müsste auch heute noch den Blick zu Boden senken. Hinzu kommt, man brauchte mich für eine ganz besondere Arbeit. Mir, der ich so lange untätig war, schmeichelte dies. Bevor ich über das Angebot informiert wurde, gefiel es mir schon, wenn auch vorerst in Grenzen. Mich reizte eine Tätigkeit, die mit einer besonderen Aura umgeben war, ein dunkler und heiliger und heikler Lebensbereich, eine von der Literatur und vom Film mythologisierte Sphäre. Also Abenteuerlust. Selbstverständlich spielte sie bei der Entscheidung, die mir bevorstand, eine wichtige Rolle. Nur war da bald nichts mehr zu entscheiden. Denn wohin wollte man mich schicken? Hätte man mich mit Rom oder Madrid zu locken versucht, ich hätte wohl gezögert und mir alles genau überlegt. Aber das Angebot lautete Berlin. Da war es um mich geschehen. Um Berlin wiederzusehen, wer weiß, vielleicht hätte ich einen Pakt auch mit dem Teufel geschlossen. Der polnische Geheimdienst hat meinen dringendsten Wunsch erfüllt. Das besiegte, das in die Knie gezwungene Deutschland faszinierte mich mehr als irgendein Land auf Erden. Ja, ich wollte unbedingt nach Berlin fahren. Sollte mir die Zerstörung der Stadt, von der das ganze Unglück ausgegangen war, jetzt Genugtuung bereiten? Hatte ich etwa das Bedürfnis, mich an der deutschen Not zu laben? Nein, keineswegs. Nicht Rachsucht trieb mich nach Berlin, sondern Sehnsucht. Die Stadt wollte ich wiedersehen, in der ich aufgewachsen war, den Ort, der mich geprägt hatte. Der Plan des Auslandsnachrichtendienst war einfach. In Berlin funktionierte bereits eine polnische Militärmission. Dort sollte ich arbeiten, und zwar in der Abteilung für Rückforderungen und Entschädigung. Diese Instanz hatte den Standort der aus Polen während des Krieges abtransportierten Maschinen und Fabrikeinrichtungen zu ermitteln und dann deren Rückgabe zu beanspruchen. Gleichzeitig sollte ich für den Nachrichtendienst, den Geheimdienst, tätig sein. Über meine Aufgabe in der Militärmission würde man mich an Ort und Stelle unterrichten. Was aber sollte ich für den Geheimdienst machen? Der Major tat sehr geheimnisvoll. Darüber könne man jetzt nicht reden. Er murmelte etwas von zahllosen Nazis, von Nachfolgeorganisationen, deren Aktivitäten sich auch auf die jetzt an Polen gefallenen Gebiete erstreckten. Vorher soll ich mich in Berlin gut umsehen, später würde ich dort schon die nötigen Weisungen erhalten. Auf welchem Wege? Das würde ich schon merken, sagte der Major unwirsch und dann etwas höflicher. Im Geheimdienst müsse man Geduld haben. Ich begriff, dass ich nicht zu viele Fragen stellen sollte, und ich bereitete mich auf die Reise vor. Meine Frau konnte nicht mitfahren, jedenfalls nicht gleich. Als ich im Januar 1946 zusammen mit drei anderen Angestellten der Militärmission mit einem Auto gegen Abend in das ganz dunkle, das zerstörte, das so trostlose Berlin kam, hatte ich schon allen Anlass, Schadenfreude, ja tödlichen Hass zu empfinden. Aber davon konnte keine Rede sein. Ich war zum Hass nicht imstande. Und ein klein wenig wundert mich das noch heute. Bedarf es vielleicht einer Rechtfertigung? Trotz allem war mir Hass immer schon fremd, und er ist mir fremd geblieben. Ich kann mich furchtbar aufregen, erhitzen und ereifern. Ich kann aus der Haut fahren und in Harnisch geraten. Aber richtig hassen, gar längere Zeit hassen, nein, das konnte ich nie, das kann ich auch heute nicht. Ich weiß, dass es keinen Grund gibt, darauf stolz zu sein. Und was auch immer in meinem Leben geschehen ist, welches Unrecht mir auch angetan wurde, ich habe niemals einen Menschen, der sich mit mir versöhnen wollte, zurückgewiesen. Das Gegenteil hat sich leider oft ereignet. In der Militärmission hatte ich sehr wenig zu tun. Der Geheimdienst ließ mich in Ruhe. Von ihm kamen keinerlei Weisungen, was mich mit der Zeit immer mehr wunderte und immer weniger betrübte. Denn da gab es etwas, was meine Freizeit, über die ich reichlich verfügte, ganz und gar in Anspruch nahm. Berlin. Ich wollte sie sehen, die Häuser, in denen ich gewohnt, die Schulen, die ich besucht, die Theater, die ich geliebt hatte. Ich war auf der Suche nach meiner verlorenen Jugend, der herrlichen und der schrecklichen. Ich stand vor dem Gebäude, das ich einst für das Schönste in der ganzen Stadt gehalten und das den Mittelpunkt meines Lebens gebildet hatte, vor dem zerstörten Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. Es war ein diesiger, ein regnerischer Tag. Niemand ließ sich vor dem Theater blicken. Ich war ganz allein. Plötzlich spürte ich, dass meine Augen feucht wurden, dass Tränen über meine Backen liefen. Doch es war nicht der durch den Ruinen wehende, der schneidende, stürmische Wind, der diese Tränen verschuldete. Meine Jugend war es wohl, der ich hier auf diesem kalten und leeren Berliner Platz verschämt nachweinte. Ich ging zum Bahnhof Friedrichstraße, als wollte ich mich von der Sentimentalität befreien. Ich ging erst langsam und dann immer schneller. Die Abende verbrachte ich im Theater, das noch oft in provisorischen Sälen spielte, oder in Konzerten der Berliner Philharmoniker, an deren Spitze jetzt ein beinahe unbekannter, ein vorzüglicher junger Dirigent stand, Sergiu Celibidache. Von allen Theateraufführungen hat sich in meinem Gedächtnis am stärksten Lessings Nathan eingeprägt. Für mich war es ein ganz und gar ungewöhnlicher Abend. Das Stück, das im Dritten Reich nicht gespielt werden durfte, sah ich zum ersten Mal in meinem Leben. Paul Wegener, ein vor dem Krieg berühmter Mime, war sichtlich bemüht, in der Figur des weisen Nathan alles Jüdische, etwa im Tonfall oder in der Gestik, zu vermeiden. Offenbar befürchtete er, man hätte es als Antisemitismus missverstehen können. Und das Publikum? Es interessierte mich, wie die Deutschen jetzt auf die Geschichte eines Juden reagierten, dessen Frau und dessen 7 Söhne verbrannt wurden. Aber gerade das ließ sich an diesem Abend nicht erkunden. Den Zuschauerraum des Deutschen Theaters füllten vor allem Offiziere in den Uniformen der 4 Besatzungsmächte. Es waren vorwiegend Juden, die erstaunlich gut Deutsch sprachen. Es waren Vertriebene und Geflohene, die sich jetzt in einem Berliner Theater, nicht weit von den Ruinen des Reichstags und der Reichskanzlei entfernt, versammelt hatten. Im Zeichen Lessings. Mehr als 3 Monate war ich damals in Berlin. Ich habe keinen meiner Schulfreunde gefunden. Von meinen Angehörigen, die allesamt vertrieben oder vergast worden waren, ganz zu schweigen. Ich hatte keinerlei Kontakte. Niemanden kannte ich in der Stadt meiner Jugend. So war es eine traurige und einsame Zeit, erschreckend, doch bisweilen auch beglückend. Sie machte mir meine Heimatlosigkeit bewusst. Denn dass Polen mir fremd geblieben war, das spürte und erkannte ich nirgends so deutlich wie gerade in Berlin. Ich frage mich heute, was wohl geschehen wäre, wenn man mir damals 1946 von deutscher Seite irgendeine Tätigkeit im Kulturleben angeboten hätte. Vielleicht wäre ich in Berlin geblieben. Ich kann mir denken, was dann aus mir geworden wäre. Gewiss nichts anderes als ein Kritiker, ein Literaturkritiker. Nur, wer sollte mir etwas anbieten, da mich niemand kannte? jetzt ein nicht langes Kapitelchen, das in Warschau spielt, aber mit deutschen Schriftstellern zu tun hat. Die deutschen Schriftsteller, die in den frühen und mittleren 50er Jahren nach Polen besuchten, konnte niemand verdächtigen, sie hätten mit den Nazis sympathisiert. Es waren fast nur ehemalige Emigranten. Gleichwohl wurden sie meist ignoriert oder bestenfalls kühl begrüßt. Das gilt auch für Anna Segers. Sie besuchte Warschau im Dezember 1952. Mir war in einem ausführlichen Gespräch mit ihr sehr gelegen, zumal ihr polnischer Verlag von mir eine Monographie über ihr Werk haben wollte. Ich kannte alles, was sie veröffentlicht hatte, und bewunderte neben dem Siebten Kreuz auch den Roman Transit und einige ihrer Erzählungen, vor allem den Ausflug der toten Mädchen. So wusste ich, dass das methodische Denken nicht zu den starken Seiten dieser vielseitig gebildeten Autorin gehört. Für das Diskursive hatte Anna Segers nicht viel übrig, es war ihr wohl etwas fremd. Ich bin auch nicht sicher, ob der Marxismus, wie oft gesagt wurde, wirklich ihre Persönlichkeit geprägt hat. Jedenfalls vermochte er auf ihren Denkprozess keinen wesentlichen Einfluss ausüben. Dies zeigten auch ihre Aufsätze und Ansprachen. Es sind sehr unterschiedliche, bisweilen reizvolle Arbeiten. Sie bestehen aber meist, und zwar gerade die wichtigeren, aus nur lose miteinander verbundenen Bruchstücken. Genauer aus Beobachtungen, Impressionen und Augenblicksbildern, aus Splittern, Reflexionen und erzählerischen Passagen. Als wir uns in Warschau trafen, nahm sich Anna Segers viel Zeit für mich. Vielleicht deshalb, weil sie vom Verlag darum gebeten worden war. Sie war schlicht gekleidet, benahm sich ganz natürlich, ohne eine Spur von Selbststilisierung oder Affektation. Aber sie machte auf mich einen widerspruchsvollen Eindruck. Von ihrer Person ging etwas Betuliches aus und zugleich etwas Unheimliches. Das hatte mit ihrem Gesichtsausdruck, mit ihrer Mimik und Gestik zu tun. Eben hatte sie freundlich gelächelt und schon blickte sie mich ernst und traurig an. Eben war sie fröhlich und schon schien sie resigniert und vielleicht schwermütig. Eben hörte sie mir konzentriert, ja angestrengt zu und schon hatte ich den Verdacht, sie sei zerstreut oder abwesend. Der Wechsel erfolgte stets blitzartig, ohne den geringsten Übergang. Unser Gespräch dauerte rund 2 Stunden. Ich hatte viele Fragen vorbereitet. Sie bemühte sich auf alle, ob sie ihr angenehm waren oder nicht, aufmerksam einzugehen. Aber je länger das Gespräch dauerte, desto mehr befürchtete ich, es werde für meine Arbeit über die Segers nichts ergeben. Ich stellte konkrete Fragen und erhielt ungenaue und unklare Antworten. Es waren eher emotionale Äußerungen, die man eventuell als ein wenig poetisch oder märchenhaft gelten lassen konnte. Schließlich kamen wir zum Siebten Kreuz. Ich rühmte ganz und gar aufrichtig die novellistische Komposition des Romans. Anna Segers winkte ab. Was ich da lobe, sei gar nicht ihr Werk. Sie habe die Komposition von Manzonis Roman »Die Verlobten« übernommen. Sie empfahl mir dringend die Lektüre dieses Buches. Ich habe ihren Ratschlag noch in derselben Woche befolgt und keine nennenswerten Analogien gefunden. Die Komposition der Verlobten mag sie tief beeindruckt haben, doch die Vorbildfunktion dieses Romans war wohl nur für sie selber erkennbar. Aber der Hinweis auf Manzoni war das einzig Fassbare, dass ich dem Gespräch über das Siebte Kreuz entnehmen konnte. Sonst hörte ich Banales und zwischendurch hilflose Wendungen. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf. Diese bescheidene, sympathische Person, die jetzt in breiter Mainzer Mundart gemächlich über ihre Figuren schwatzte, diese würdige und liebenswerte Frau, hat den Roman Das siebte Kreuz überhaupt nicht verstanden. Sie hat keine Ahnung von der Raffinesse der hier angewandten künstlerischen Mittel, von der Virtuosität der Komposition. Ein Augenblick später irritierte mich ein anderer Gedanke. Es gibt Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, die diesen in 20 oder 30 Sprachen erschienenen Roman nicht nur gelesen, sondern auch richtig verstanden haben. Es gibt viele Kritiker, von denen er sachgerecht und intelligent und klug erläutert und gedeutet wurde. Doch gibt es nur einen einzigen Menschen, der ihn geschrieben, der ihn gedichtet hat. Als wir uns verabschiedeten, tat ich etwas, was in Deutschland nicht mehr üblich ist. Mich tief verneigend küsste ich die Hand der Anna Segers. In den 60er Jahren erzählte mir Ernst Bloch, was ihm widerfahren sei, als er im November 1911 bei Richard Strauss in Garmisch zum Abendessen eingeladen war. Strauss habe auf ihn den Eindruck eines gewöhnlichen und betriebsamen Menschen gemacht, eines eher simplen Lebensgenießers. Man sprach über die Elektra, aber es redete wohl nur der junge Bloch, während Strauss, der Klöße aß und Bier trank, sich auf Schweigen verlegte. Nur ab und zu brummte er etwas, was der Gast als Zustimmung verstehen konnte. Es sei, sagte Bloch, ein entsetzlicher Abend gewesen. Plötzlich wurde er, Bloch, von einem schrecklichen Gedanken heimgesucht. Dieser Strauß, dieser bajuwarische Biertrinker, er hat von der subtilen, der erlesenen, der delikaten, der wundervollen Musik der Elektra rein gar nichts verstanden. Als Bloch dies feststellte, lachte er fröhlich, gewiss über sich selbst. Was habe ich aus dem Gespräch mit Anna Segers gelernt? Dass die meisten Schriftsteller von der Literatur nicht mehr verstehen als die Vögel von der Ornithologie. Und dass sie am wenigsten ihre eigenen Werke zu beurteilen imstande sind. Denn in der Regel wissen sie zwar, was sie ungefähr zeigen und verdeutlichen, erreichen und bewirken wollten. Dieses Wissen trübt ihren Blick auf das, was sie tatsächlich geleistet und geschaffen haben. Der Kritiker soll prüfen, so gründlich und so sorgfältig wie möglich, was der Autor geschrieben hat. Was der Autor sonst über sein Werk zu sagen hat, sollen wir nicht ignorieren, indes auch nicht sonderlich ernst nehmen. Aber ich habe damals noch etwas gelernt. Es gibt Literatur ohne Kritik, aber keine Kritik ohne Literatur. Anders ausgedrückt, erst kommt das Fressen und dann die Moral, erst die Poesie und dann die Theorie, erst die Literatur und dann die Kritik. Weil es so ist, sollten wir uns hüten, zu unterschätzen oder gar zu vergessen, was wir ihnen verdanken. Jenen Schriftstellern, die wirklich etwas zu unserer Literatur beigetragen haben.
können wir weitermachen. Nein, nein, aber dann sind Sie schon mal die Wohnung. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Kommen Sie wieder, bitte.
Nein, liebe. Meine Damen und Herren, ich habe diesen Abschnitt über Anna Segers aus einem besonderen Grund gewählt, weil ich mir gedacht habe, wenn man das in München liest oder in Bremen, weiß kein Mensch, wer Anna Segers ist. Aber die Gelegenheit, habe ich mir gedacht, muss man wahrnehmen. In Berlin weiß man da schon etwas besser. Ja. Meine Damen und Herren, das ist das eigentliche Programm. Der zweite Teil des Kapitels nach Anna Segers ist meine Begegnung in Warschau mit einem anderen deutschen Autor, Bertolt Brecht. Aber das würde heute zu weit führen, noch das Brecht-Kapitel zu lesen. Hingegen möchte ich Ihnen zwei kurze Abschnitte vorlesen, die angeblich als Schluss oder Fazit... Bitte? Zwei ganz kurze Abschnitte, die im gewissen Sinne als Abschluss des Abends sich wohl eignen. Als uns am 9. Mai 1945 in Warschau die Nachricht erreichte, dass im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte unterzeichnet worden sei und damit der Zweite Weltkrieg beendet war, forderten uns einige fröhliche und glückliche Kollegen auf, mit ihnen in den Hof zu gehen. Es sei Zeit, sagten sie, für einen Salut gen Himmel. Wir entsicherten unsere Pistolen. Dann schossen meine aufgeräumten und übermütigen Kollegen gleichzeitig in die Luft. Einen Augenblick später richtete auch ich meine Pistole auf den blauen und sonnigen, den unbarmherzigen und grausamen Himmel und dann drückte ich ab. Es war mein erster und letzter Schuss im Zweiten Weltkrieg. Der erste und letzte in meinem Leben. Toscha, meine Frau, stand neben mir. Wir schauten uns schweigend an. Wir wussten genau, dass wir das Gleiche empfanden. Nein, nicht Freude empfanden wir, sondern Trauer. Nicht Glück, sondern Zorn. Ich blickte noch einmal nach oben und sah, dass eine Wolke aufgezogen war, dunkel und schwer. Ich spürte, diese Wolke über uns, sie würde sich nie verziehen, sie würde bleiben unser Leben lang. Und jetzt ein Abschnitt eines anderen Kapitels, auch ganz kurz, aber als Ergänzung vielleicht nötig. Ich will nicht verheimlichen, dass mich Martin Walsers Rede tief getroffen und verletzt hat. Es ist die Rede von 98 in der Paulskirche. Tief getroffen und verletzt hat. Nicht zuletzt deshalb, weil sie von einem Schriftsteller verfasst wurde, dessen Werk ich seit 1957 kommentierend begleite. Aber es hat auch seine gute Seite, dass sie geschrieben und gehalten wurde. Denn wie das Stück von Fassbinder und der Historikerstreit hat auch diese Rede an das moralische und das politische Klima in der Bundesrepublik erinnert. Bezeichnend für dieses Klima sind auch die Äußerungen Walsers über das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, das in Berlin erbaut werden soll. Er war und ist gegen das Mahnmal. Ich war und bin nicht dagegen und ich bin nicht dafür. Ich benötige es nicht Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine vielen ebenfalls ermordeten Verwandten brauchen es erst recht nicht. Ich habe mich in dieser Sache mit keinem einzigen Wort geäußert. Wenn das Mahnmal errichtet sein wird, werde ich es mir ansehen. Ob ich dabei viel empfinden werde, weiß ich nicht. Genau nicht, gewiss nicht so viel wie im Dezember 1970, als ich das Bild sah, das durch die Weltpresse ging. Das Bild des vor dem Denkmal des Warschauer Ghettos knienden Willy Brandt. Damals wusste ich, dass ich ihm bis zum Ende meines Lebens dankbar sein werde. Zum ersten Mal nach dem Warschauer Kniefall traf ich Willy Brandt Ende Januar 1990 in Nürnberg. Er war schon von schwerer Krankheit gezeichnet, gekommen, um den 90-jährigen Hermann Kästen, den Schriftsteller, den Juden und Immigranten, zu ehren. Ich habe versucht, Willy Brandt mit einigen unbeholfenen Worten zu danken. Er fragt mich, wo ich überlebt hätte. Ich erzählte ihm so knapp wie möglich, dass wir, meine Frau und ich, im September 1942 von deutschen Soldaten zusammen mit tausend anderer Juden auf eben jenen Warschauer Platz geführt worden waren, auf dem heute das Ghetto-Denkmal steht. Dort hätte ich zum letzten Mal meinen Vater und meine Mutter gesehen, bevor sie zu den Zügen nach Treblinka getrieben wurden. Als ich mit meinem kurzen Bericht fertig war, hatte jemand Tränen in den Augen. Willy Brandt oder ich? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß sehr wohl, was ich mir dachte, als ich 1970 das Foto des knienden deutschen Bundeskanzlers sah. Da dachte ich mir, dass meine Entscheidung, 1958 nach Deutschland zurückzukehren und mich in der Bundesrepublik niederzulassen, doch nicht falsch, doch richtig war. Ich danke Ihnen.